habe heute ein Thema für Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, die müde geworden sind, die schlapp geworden sind, die in Krisen stecken. Und zugleich ist das auch ein Thema für Menschen, die das gar nicht betrifft. Die sollen nämlich denjenigen, die in der Krise stecken, helfen. Es kann Zeiten geben in unserem Leben, da überfällt uns eine gewisse Müdigkeit, auch in der Nachfolge Jesu. Das kann in extremen Fällen sogar so weit führen, dass manch einer sich irgendwann sogar ganz abwendet vom Glauben. Vielleicht kennen wir Menschen, die Jesus nicht mehr nachfolgen, die einmal dabei waren, die hier in unseren Gottesdiensten gesessen haben und irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht aus Enttäuschung, vielleicht aus Frust, irgendwann hat sich eine gewisse Müdigkeit breit gemacht in ihrem Leben und sie sind an einen Punkt gekommen, wo sie sich ausgebrannt fühlten, keine Perspektive mehr gesehen haben, nicht mehr weiter wussten und auch nicht mehr weiter wollten. In solchen Situationen ist es dann wichtig, dass man sich nicht nur erinnert, wie es einmal angefangen hat, so der Weg mit Jesus, sondern dass man sich auch mal bewusst macht, wo geht es eigentlich hin, wo werde ich am Ende stehen, wie wird es ausgehen. Der Paulus sagt einmal, als er so auf sein Leben zurückblickt, er schreibt das an seinen Ziehsohn Timotheus, der sagt am Ende, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Paulus rühmt sich an dieser Stelle nicht seiner großen Erfolge, seiner Missionsarbeit, erzählt nicht die vielen Menschen auf, die er vielleicht zu Jesus geführt hat. Er zählt auch nicht die Gemeinden auf, die er alle gegründet hat. Er könnte ja sagen, ich habe eine Menge erreicht in meinem Leben. Er stellt einfach nur ganz erleichtert fest, ich habe es geschafft, ich habe durchgehalten bis zum Ende. Ich habe Glauben gehalten. Aber er spricht auch davon, dass es ein Kampf war. Also gar nicht mal so ganz einfach. Heute Morgen wollen wir uns mal einen Mann ansehen, der in seinem Leben auch einmal müde geworden ist, aber so richtig müde. Ein Mann Gottes, von dem man gar nicht gedacht hätte, dass dem das überhaupt passieren könnte. Dass der sich einmal so ausgebrannt fühlen würde. Vielleicht finden wir uns in dieser Geschichte wieder, eine Begebenheit, die uns vielleicht Hilfe sein kann. Und ich lese uns mal einen Text vor aus dem 1. Könige, Kapitel 19, die ersten 10 Verse. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berge Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Soweit diesen Text. Für alle, die sich in Gottes Wort vielleicht nicht ganz so gut auskennen, komme ich gleich noch mal kurz in ein paar Sätzen auf die Geschichte zurück, die diesem Geschehen hier vorausgegangen war. Wenn man sich längere Zeit nicht gesehen hat, dann wird ja gern die Frage gestellt, wie geht es dir? Und meistens erhält man die Antwort, gut. Und dann kommt die Gegenfrage, und wie geht es dir? Auch gut. Das sind in der Regel so Begrüßungsfloskeln, die keiner wirklich richtig ernst nimmt. Aber stellen wir uns dieser Frage einmal so mit voller Ernsthaftigkeit. Wer könnte denn von uns schon immer mit vollem Ernst und aus vollem Herzen sagen und mit völliger Überzeugung, mir geht es großartig, bei mir ist alles wunderbar in Ordnung, alles ist bestens, ich bin vollkommen zufrieden, ich habe überhaupt kein Problem, es ist alles rundherum wunderbar. Und wer hätte dagegen den Mut zu sagen, mir geht es im Moment überhaupt nicht gut, ich bin völlig am Ende, ich weiß nicht mehr weiter. Das fällt schon schwerer. Im Allgemeinen äußern wir uns eigentlich nicht so negativ, schon gar nicht als Christen, weil wir ja im Hinterkopf diesen Gedanken haben, einem Gotteskind muss es eigentlich immer gut gehen. Immer Kopf hoch, der Herr ist ja bei mir, immer ein Loblied auf den Lippen, eigentlich kann es uns, darf es uns gar nicht schlecht gehen. Sage ich jetzt, wie es wirklich um mich steht, dann denkt der andere vielleicht, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung ist, so dass Gott mich nicht segnen könne. Also sagt man es besser nicht. Elia hat hier in dieser Begebenheit ganz klar und deutlich gesagt, wie es ihm geht. Der Prophet Gottes gibt zu, ich fühle mich elend, ich habe Angst, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will einfach nur noch sterben. Dieser Mann war völlig am Ende. Ich habe versagt, ich bin am Ende, es ist aus. Und ich denke, in solch einer Situation war nicht nur damals dieser Elia, sondern sowas gibt es durchaus auch heute in unserer Zeit noch, vielleicht sogar unter uns. Menschen, die plötzlich durchhängen, die nicht mehr können, unerwartet aus der Bahn geworfen sind, am Ende sind, ausgebrannt sind, Burnout, wie man so schön neudeutsch sagt. Kann das einem Gotteskind nicht passieren? Die einen sind vielleicht entsetzt, hätten das gar nicht erwartet von Menschen, die offenbar so einen großen Glauben haben, die dem Herrn so treu nachgefolgt sind. Und die anderen, die ganz besonders frommen, meinen zu wissen, so weit kann es mit dem Glauben dieses Menschen ja dann doch nicht her gewesen sein. Für Menschen, die so empfinden wie der Elia, die Ähnliches erlebt haben oder gerade erleben wie der Elia, für solche Menschen ist diese Geschichte hier aufgeschrieben und ist diese Geschichte ganz wichtig und notwendig. Elia, ich komme damit mal zurück in ein paar Sätzen, was zuvor geschehen war. Elia hatte am Tag zuvor auf dem Berge Karmel einen überwältigenden Sieg mit seinem Gott und für seinen Gott errungen. Er hatte das Volk Israel zusammengerufen und er hatte die Menschen vor eine klare Entscheidung gestellt, nicht mehr auf beiden Seiten zu hinken. Die beteten nämlich neben dem wahren Gott auch noch so einen Götzen an, den Baal. Und Elia hat dann gesagt, das geht so nicht, Leute. Entweder ist Gott der Herr, dann dient ihm und betet ihn an. Und wenn dieser Gott nicht euer Herr ist, dann betet halt den Baal an. Aber nicht beides, das geht nicht. Und er war mit den Propheten des Baal übereingekommen, wir bauen Altäre und bringen Opfer dar. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, das soll der richtige Gott sein, der wahre Gott. Und der wird angebetet. Und dann hatten die Baalspriester angefangen, hatten Altäre gebaut und Opfer gebracht und alle möglichen Rituale durchgeführt. Und hatten die offensichtlich ja auch die Hoffnung, dass ihr toter Gott antworten würde. Das geschah aber nicht. Und Elia hat die dann noch verspottet. Hat gesagt, ihr müsst lauter rufen, der schläft vielleicht. Oder vielleicht ist er über Land gezogen. Naja, er hat ihn ein bisschen veräppelt. Es geschah nichts. Anschließend hat Elia gebetet, und wir kennen sicherlich die meisten von uns die Geschichte. Es ist Feuer vom Himmel gefallen und alles Volk musste erkennen, dass dieser Gott, dem Elia diente, der wirkliche Gott ist. Und ich glaube, was dann geschah, das war das Stärkste, was der Elia bisher in seinem Glaubensleben überhaupt erlebt hatte. Da lesen wir nämlich in dem vorigen Kapitel, als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Man könnte sagen, es brach eine regelrechte Erweckung aus. Alle Leute wussten jetzt plötzlich, das ist wirklich der wahre Gott. In einem Duell mit den Propheten des Baal hatte Elia die Überlegenheit des Herrn über Baal demonstriert, was letztlich dann auch zur Hinrichtung dieser Götzenpropheten gemäß dem Gesetz des Mose führte. Und ich glaube wirklich, Elia hat an diesem Tag eine seiner stärksten Glaubenserfahrungen, vielleicht sogar die stärkste überhaupt gemacht. Er war beeindruckt und er war fasziniert von der Kraft Gottes. Dann passiert noch etwas. Wir sehen Elia anschließend nochmal auf diesem Berge Karmel. Es war zu der Zeit eine große Trockenheit und damit auch Hungersnot in dem Land gewesen. Und Elia betete dort im Regen. Und seinen Diener hat er auch mit auf den Berg genommen, der war auf der anderen Seite positioniert und er sollte übers Meer schauen, wenn da irgendwann mal Regenwolken aufzögen. Und Elia betete und betete. Und als Elia das 7. Mal gebetet hatte, da kam sein Diener und sagt, da hinten, ganz hinten, eine ganz kleine Wolke, so groß wie die Hand eines Mannes, zieht auf. Und Elia schickt seinen Diener zu dem König Ahab und sagt, sag dem Bescheid, der soll anspannen und zusehen, dass er wegkommt, damit er nicht nass wird. So ein großes Vertrauen hatte der Elia in seinen Gott. Und tatsächlich, es fing an zu regnen. Und anschließend lesen wir dann etwas ganz Einmaliges und Außergewöhnliches. Vom Berge Karmel bis nach Jezreel, das war der Ort, wo der König Ahab mit seinem Gespann hinzog. Das ist ein Weg von etwa 40 Kilometern. Und wir lesen in der Bibel, da überholte Elia noch den Wagen Ahabs und lief vor ihm hin. Dieser Mann Elia, dieser Prophet Gottes, der lief 40 Kilometer lang schnell wie ein Pferd. Und der König Ahab hatte mit Sicherheit nicht nur einen alten, müden Ackergaul angespannt, sondern der hatte wahrscheinlich schon richtig wertvolle Pferde da vorgespannt. Der Prophet Elia lief schneller als diese Pferde. Der hatte Kraft, der hatte Ausdauer, der war so begeistert, so voller Freude über das, was Gott getan hatte, den hielt nichts mehr auf. Was für eine Kraft in dem Mann. Ein Marathonläufer, 40 Kilometer. Ein Mann, der gerade eine Evangelisation gehalten hatte, ohnegleichen. Die Menschen sind auf ihr Angesicht gefallen, haben Gott die Ehre gegeben. Und ich glaube, der Elia, der war sowas von euphorisiert von seinem Gott, so beeindruckt über seinen Gott, dass der hatte fast Flügel bekommen, könnte man sagen. Aber die Bibel sagt uns in Jakobus 5, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Ganz normaler Mensch. Nichts Besonderes, kein Held, kein Superfrommer. Und schon einen Tag später wird das überdeutlich. Da finden wir diesen selbigen Mann Elia total am Ende. Ausgebrannt, lebensmüde, in tiefer Depression. Nur noch mit dem einen Wunsch, Herr, es ist genug, ich will sterben, ich habe keine Lust mehr. Kann man sich das vorstellen, so ein Umschwung, dass ein Mann Gottes so total abstürzen konnte, dass der vom Leben genug hat? Auf dem Tiefpunkt seines Lebens angekommen ist? Ich weiß nicht, ob wir das schon mal so oder ähnlich empfunden haben. Eine Stunde in unserem Leben, wo wir gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich sehe keine Perspektive mehr für mein Leben, ich habe keine Lust mehr. In so einer Situation war der Elia damals. Und ich bin davon überzeugt, es gibt es auch heute noch. Elia, ein ganz normaler Mensch, sagt uns der Jakobusbrief, ein Mensch wie du und ich. Und deshalb eben erscheint es auch möglich, dass das, was dem Elia damals passiert ist, auch durchaus heute und in unserer Zeit passieren kann. Ein totaler Umschwung ins Negative ist in sein Leben hineingekommen. Was war denn jetzt überhaupt passiert? Wir haben es ja hier gelesen. Eine Todesdrohung mit exakter Zeitangabe hatte ihn erreicht. Elia, innerhalb von 24 Stunden bist du ein toter Mann, hatte ihm Isabel, die Frau des Königs, ausrichten lassen. Elia, was du da auf dem Berg Karmel gemacht hast, das lassen wir uns nicht bieten. Was glaubst du denn eigentlich, wer du bist? Und der Elia, der hat Angst gekriegt. Der hat gemacht, dass er wegkommt. Diese Nachricht hat den Mann Gottes völlig durcheinander gewirbelt. Dabei war ja eigentlich gar nichts Neues oder Besonderes passiert. Der König Ahab war ein gottloser Herrscher. Der schlimmste König, den Israel je gehabt hatte, berichtet uns die Bibel. Und seine Frau Isabel, die hatte schon die ganze Zeit zuvor über die ganzen Propheten Gottes verfolgen und töten lassen. Es war also gar keine neue Situation. Und trotzdem hat ihn Elia die Angst gepackt und er rennt um sein Leben. Und diese Situation ist eigentlich vollkommen paradox. Er rennt um sein Leben, um zu sterben. Der will ja nicht mehr. Er lässt die bewohnte Gegend hinter sich. Er lässt auch den letzten Menschen, der noch bei ihm war, seinen Diener hinter sich. Und wirft sich in der Wüste unter einen Wacholderstrauch, um den Tod zu suchen. Der war völlig am Ende. Er hatte nur noch einen einzigen Wunsch. Ich will sterben. Wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dann denke ich, ist das nicht nur die Biografie des Elia. Ich glaube, viele Menschen haben sich schon in ähnlichen Lebenslagen und Situationen befunden. Wollten niemand mehr hören, wollten niemand mehr sehen, nur noch alleine sein, mit niemand mehr sprechen. Es muss gar nicht in so einer extremen Form sein, wie es uns hier geschildert wird, dass man nicht mehr leben möchte. Aber diese und ähnliche Erfahrungen auch unter uns Christen sind durchaus möglich, auch in unseren Gemeinden, auch unter uns. Eine tiefe, bleischwere Erschöpfung kann sich auf uns legen, die einfach nicht mehr abzuschütteln ist. Und man denkt, es ist genug, ich packe das nicht mehr, ich schaffe es nicht, es ist zu viel für mich. Elia sagt hier, Gott, ich bin auch nicht besser als meine Väter, ich kann es auch nicht besser. Ich bin nicht der Mann, wie du vielleicht gedacht hast, von dem du das erwarten kannst. Es tut mir leid, Gott, du hast dir den Falschen ausgesucht. Ich habe dich enttäuscht, ich bin dieser Sache einfach nicht mehr gewachsen, ich bin ein Versager, ich bin unnütz. Tut mir leid, such dir einen anderen. Ich kann nicht mehr, es ist genug. Eine sehr ernste Lebenssituation, die man vielleicht häufiger antrifft, als man sich das so vorstellen kann. Diese Menschen liegen ja nicht nur irgendwo in der Wüste und unter Wacholdersträuchen. Und sie sitzen auch nicht nur mit teilnahmslosen Gesichtern irgendwo in Arztpraxen und Kliniken. Sie befinden sich auch in unseren Häusern und in unseren Gemeinden und vielleicht sogar auch hier in diesem Gottesdienst. Vielleicht sieht es niemand und vielleicht weiß es niemand, aber können wir uns Menschen in so scheinbar völlig aussichtslosen Situationen vorstellen, in sie hineindenken, in ihr Leben, in ihr Glaubensleben, vielleicht auch in ihre Lebensmüdigkeit? Denken wir mal an die vielen alten Menschen auf den Pflegestationen, wo es oftmals nur noch abwärts geht. Jemand, der heute noch laufen kann, geht morgen am Stock und sitzt übermorgen im Rollstuhl. Da gibt es kaum noch positive Entwicklungen. Und manch einer fragt sich vielleicht, wofür bin ich überhaupt noch da? Ich mache doch nur noch Arbeit, bin nur noch auf Mitleid, auf Barmherzigkeit angewiesen, lebensmüde geworden, oft vielleicht auch glaubensmüde geworden. Da gibt es vielleicht manche jungen Menschen, die eine schlimme Diagnose gestellt bekommen haben und alles, was sie sich für ihr Leben gedacht und erträumt haben, ist mit einem Schlag hoffnungslos durchkreuzt und zunichte. Irgendeine schwere Krankheit, die alle Zukunftsaussichten vereitelt hat. Und dann kommt unweigerlich diese Frage, was hat mein Leben jetzt noch für einen Wert? Oder denken wir an die vielen alleinerziehenden Mütter, die in vielen Situationen überlastet sind, überfordert mit ihren Kindern, einfach nicht mehr zurande kommen, weil ihr Tag auch nur 24 Stunden hat, weil sie auch nur zwei Hände haben. Und dann kommen sie an einen Punkt totaler Erschöpfung und wissen nicht mehr weiter, aber wer hat dafür schon Verständnis? Oder das Ehepaar, das nach dem Gottesdienst immer sofort verschwindet, weil es unerträglich geworden ist, immer auf den Sohn angesprochen zu werden, den mit der Glatze und der Lederjacke und den Springerstiefeln. Wo ist er denn heute wieder? Was macht er denn? Sie können es einfach nicht mehr ertragen, dass er so ein Außenseiter geworden ist. Sie sind müde geworden. Wir wollen und können dieses Gerede nicht mehr hören. Und scheinbar hört auch Gott ihre Gebete nicht mehr. Sie sind an einem Punkt angekommen, wo sie einfach nicht mehr weiter wissen. Und dann der Arbeitslose, Anfang 50-Jährige, der nicht mehr vermittelbar scheint und für den eine Umschulung zu teuer ist, den man zwar nicht so direkt sagt, er gehöre zum alten Eisen, aber den man es doch spüren lässt, dass er nicht mehr gebraucht wird. Und dann wird man müde und dann wird man schlapp. Dann fühlt man sich ausgebrannt und dann will man einfach nicht mehr. Und manchmal sitzt so ein Mensch auch im Gottesdienst und kommt sich so überflüssig vor. Nehmen wir das wahr, dass solche Menschen auch unter uns sind, durchaus unter uns sein können. Menschen, denen man das vielleicht gar nicht anmerkt, aber die einfach in ihrem Leben müde geworden sind. Es kann Augenblicke im Leben geben, da wird von einem Tag auf den anderen alles völlig anders, alles ganz anders. Wenn das, was einem früher der Himmel bedeutet hat, plötzlich nichts mehr wert ist und wenn auch der Glaube davon zutiefst betroffen ist, dieses Karmel-Erlebnis, das, was der Elia einen Tag zuvor noch erlebt hat, das war wie weggeblasen, das hat ihm überhaupt keine Kraft mehr gebracht, merkwürdigerweise. Der hatte seinen Gott erlebt in einer Art und Weise, wie es kaum vorstellbar erscheint für uns in unserer heutigen Zeit und das hat ihm nichts mehr gebracht, kein Halt. Keine Erinnerung daran, Mensch, gestern hat Gott mich errettet, er kann mich heute auch erretten. Alles, was vorher war, war mit einem Schlag zunichte. So ging das dem Elia. Und so kann es auch heute bewährten Christen gehen, täuschen wir uns nicht. Wir denken oft, der Glaube ist stärker, der Glaube bewahrt uns vor solchen Abgründen, der Glaube überwindet alles. Wir sehen hier anhand von Elia genau das Gegenteil. Genauso wie mich mein Christsein nicht grundsätzlich davor bewahrt, dass ich mir einen Arm oder ein Bein brechen kann, genauso bewahrt mich das Christsein auch nicht davor, dass ich einmal in eine Krise, auch in eine Glaubenskrise hineinkommen kann, wo ich einfach im Moment überhaupt keinen Ausweg mehr sehe. Dass sich eine tiefe Niedergeschlagenheit auf mein Leben legt und breit macht. Und es ist möglich, dass innerhalb kürzester Zeit meine ganzen Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe, plötzlich so weit wegscheinen, dass sie mir überhaupt keine Hilfe mehr sind. Der Auslöser mag vielleicht irgendeine Schreckensnachricht sein. Du erfährst etwas, was du für vollkommen ausgeschlossen gehalten hast und du brauchst Tage, um das zu fassen. Auslöser kann irgendein Ereignis, ein Erlebnis sein, Krankheit, dauernde Belastung, quälende Sorgen. Es gibt Situationen, da legst du dich abends mit Sorgen ins Bett, mit quälenden Sorgen und stehst morgens mit den gleichen Sorgen wieder auf. Du siehst keinen Ausweg. Die Gedanken kreisen nur noch um das eine. Und davon ist niemand ausgenommen. Das kann uns allen so passieren. Und plötzlich zählen alle Glaubenserfahrungen gar nicht mehr so richtig und das Dunkel kann einfach nicht durchdrungen werden. Genau an diesem Punkt bleibt diese Begebenheit aber nicht stehen und das ist das Schöne. Unsere Geschichte geht ja weiter. Und wir wollen einmal sehen, wie Gott in das Leben des Elia eingegriffen hat, wie er zu Elia kommt und wie er auch in unser Leben eingreifen kann. Diese Geschichte hier ist ja fast eine Auferstehungsgeschichte, eine Ostergeschichte, könnte man sagen. Der Elia ist wieder aufgestanden. Er hat wieder Mut bekommen am Ende. Er ist wieder auf die Beine gekommen. Er hat wieder Kraft bekommen, von Gott weiterzugehen. Aber was war der Umschwung? Was war hier überhaupt passiert? Was tut Gott denn in seinem Leben? Zunächst einmal gar nichts, überraschenderweise. Er lässt seinen Propheten einfach schlafen. Gott tut gar nichts. Er gewährt ihm erstmal ein bisschen Ruhe, eine gewisse Auszeit. Er soll erstmal zu Kräften kommen. Und dann kommt ein Engel Gottes ins Spiel. Gott geht diesem Elia nach, er sendet ihm einen Engel. Er lässt diesen niedergeschlagenen Propheten da nicht in der Wüste allein und im Stich. Und der Engel Gottes, der tut auch eigentlich gar nichts besonders Wunderbares oder Großartiges oder Außergewöhnliches. Der ist einfach nur da. Man könnte vielleicht sagen, der tut den Dienst eines Krankenpflegers. Seine Hilfe besteht da nicht in frommen Sprüchen und klugen Sprüchen, sondern in einer ganz handfesten und liebevollen Zuwendung. Er lässt dem Elia zukommen, was der hier in dieser Situation am nötigsten braucht. Berührung, Wasser und Brot, Zuspruch und dann darf der auch noch weiter schlafen. Der Engel rührt ihn an und er spricht zu ihm und Elia blickt sich um und sieht da geröstetes Brot stehen und einen Krug mit Wasser. Ja, was kann es denn Schöneres in der Wüste geben als einen Krug mit Wasser und geröstetes Brot in der Wüste, mitten in der Wüste, weit und breit kein Toaster zu sehen, aber geröstetes Brot. Und ich bin überzeugt, der Elia wusste in dem Moment, das ist Gott, der jetzt ganz klar und ganz aktuell in mein Leben gekommen ist. Der Elia hatte nämlich gerade hinsichtlich seiner Ernährung schon so manches fast Unglaubliche erlebt mit seinem Gott. Man würde es eigentlich wirklich nicht glauben, wenn es nicht in der Bibel stünde. Das geht damit los, als diese Trockenheit in dem Land begann, gab es natürlich auch eine Hungersnot, es wuchs ja nichts mehr. Und Gott hatte zu dem Propheten gesagt, geh mal da an den Bach, da hast du Wasser zu trinken und ich werde den Raben gebieten, dass die dich versorgen. Und das ist tatsächlich passiert. Die Raben haben dem Propheten Elia dort Nahrung gebracht. Ja, nun ist das ja eigentlich, ziemlich untypisch, will ich mal vorsichtig ausdrücken, dass die Raben ihre Beute mit Propheten teilen. Überhaupt mit Leuten. Macht eigentlich kein Rabe. Ich weiß auch nicht, wie die den ernährt haben. Ob die dem Würmer und Käfer gebracht haben oder richtiges Essen, das steht alles nicht in der Bibel. Aber zumindest konnte der Prophet Elia überleben. Und als der Bach dann ausgetrocknet war und der nichts mehr zu trinken hatte, dann hat Gott den Elia zu einer Witwe geschickt und hat gesagt, die wird dich versorgen. Und der Elia geht zu der Witwe hin und die sagt, ja mein Lieber, das tut mir sehr leid, ich würde dir gern was geben, aber ich habe selber noch gerade so viel, dass ich und mein Sohn noch einmal essen können und dann legen wir uns hin und sterben, wir haben auch nichts mehr. Man konnte damals ja nicht zum Sozialamt gehen und sich Geld holen oder so, es war dann nichts mehr da. Und der Prophet Elia, der hatte ja von Gott die Zusage, die wird dich versorgen, der ist dann auch ein bisschen unverschämt aufgetreten. Er hat gesagt, jetzt machst du mir erstmal was zu essen und dann kannst du und dein Sohn auch essen. Und was der dann erlebt hat, das ist eigentlich was ganz Großartiges. Stell dir mal vor, du bräuchtest nie mehr einkaufen zu gehen Und wenn du abends eine Pizza aus dem Kühlschrank nimmst, dann ist am nächsten Morgen wieder eine drin. Genau das hat der Prophet Elia erlebt. Jetzt nicht mit Kühlschrank und Pizza, das gab es ja damals nicht. Aber die Nahrung, die diese Frau da hatte für sich und ihren Sohn, die wurde nicht alle. Die konnten essen, so viel sie wollten, jeden Tag der Prophet und die Frau und ihr Sohn, und es wurde nicht alle. Das hat der Prophet erlebt in der Vergangenheit, und ich bin ganz, ganz sicher, als der jetzt da plötzlich das geröstete Brot und das Wasser stehen sah, mitten in der Wüste, wusste der, Gott ist da. Und der hatte plötzlich gar keine Lust mehr zu sterben. Der aß, der wurde wieder fröhlich, und dann legt er sich hin und schläft noch ein bisschen weiter. Dem ging es plötzlich wieder gut. Ja, welch eine Maßnahme Gott hier seinem Propheten zukommen lässt. Gott sieht uns in unseren Situationen. Gar nichts besonders Großartiges oder Außergewöhnliches hat der Engel getan, aber etwas sehr Hilfreiches. Ganz elementare Dinge, die jetzt nötig waren, um diesen Propheten wieder auf die Beine zu bringen. Was zu essen, was zu trinken. Und die haben das bewirkt, dass der Prophet wieder aufstand und herauskam aus seiner Niedergeschlagenheit. Er berührt ihn, spricht ein paar kurze Sätze mit ihm. Gar nichts Besonderes. Aber vielleicht wird deutlich, wie bedeutsam diese Handlungen sind, wenn wir nochmal überlegen, was der Engel nicht getan hat. Der Engel hat nicht gesagt, Elia, erinnere dich mal an dein Erlebnis von gestern da auf dem Berg Karmel. Du hast die Propheten des Götzen da besiegt. Du hast gebetet und es hat wieder geregnet. Solch ein auserwählter Mann wie du, der solche Segnungen erfahren hat und erlebt hat, sowas gibt es nicht so sehr oft. Elia, Gott ist zutiefst enttäuscht von dir. Du solltest dich wirklich schämen, dass du jetzt so niedergeschlagen hier bist. Der Engel hat ihn auch nicht an seine früheren Glaubenserfahrungen erinnert, an seine Erlebnisse mit Gott. Er hat ihn nicht getadelt. Er hat ihn auch nicht aufgefordert, Elia, reiß dich mal ein bisschen zusammen jetzt. Du kannst froh sein, dass uns beide hier in der Wüste keiner sieht. Wenn das rauskommt, wie du dich hier verhältst, wie du jetzt platt hier da liegst, nach dem, was du mit deinem Gott erlebt hast, dann nimmt dich doch keiner mehr ernst als Prophet. Hat der Engel ihm nicht gesagt. Das hätte ihm auch gar nicht geholfen in der Situation. Der Engel tut den Dienst eines Krankenpflegers. Er versorgt diesen Mann, der da so am Ende ist, ein Diakonieengel, könnte man vielleicht sagen, der nicht nur pflegt, sondern der dem Elia auch zu einem Wegweiser wird. Der sagt ihm nämlich, Elia, du hast noch einen Weg vor dir. Es ist hier nicht zu Ende. Du kannst dich hier nicht hinlegen und sterben. Gott hat noch was vor mit dir. Er hält ihm keine lange Predigt, sondern er sagt ihm einfach eine neue Beauftragung zu. Du hast noch einen Weg vor dir. Und die Gesunden und die Starken und die Vollmächtigen sollten sich über Menschen, die schwach geworden sind, wie hier dieser Elia, nicht überheben, sondern sich einmal Gedanken machen, ob sie nicht solche Engelsdienste übernehmen können. Auch dazu sind wir ja aufgefordert. Nicht mit besserwisserischen und klugen Sprüchen. Es kann manchmal vielleicht sogar hilfreicher sein, seine dicke schwarze Bibel mal zu Hause zu lassen und hinzugehen und Taten sprechen zu lassen und dem, der in Not ist, zu helfen. Nur ein Händedruck kann manchmal eine große Bedeutung haben. Ein Schulterklopfen, ein Lächeln, eine feste Umarmung, ein liebes Wort, Trost geben, ein Zeichen der Zuwendung. Einfach nur mal so. Wenn wir heute von Armut sprechen, dann denken wir ja oft gleich an Sozialhilfeempfänger und an Arbeitslose und an Menschen, die irgendwo in schwierigen Situationen, wirtschaftlichen schwierigen Situationen stecken. Aber ich denke, es gibt viel mehr geistliche Armut und seelische Armut, als wir es uns vielleicht vorstellen können. Es kann manchmal sehr wehtun, wenn man nicht mehr beachtet wird, wenn man gleichgültig aneinander vorbeilebt. Der Engel handelt an Elia wie ein Krankenpfleger. Er hat ihn getröstet. Für manch einen wäre es vielleicht bedeutsam, wenn er vielleicht nur einmal zu einem Mittagessen eingeladen würde, einmal gedrückt würde, eine feste Umarmung spüren könnte, sich irgendwo und irgendwann bei irgendwem nur einmal aussprechen könnte. Egal in welcher Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und Mutlosigkeit der Elia auch war, Gott hatte durch den Engel ein Wort für ihn, das ihn wieder aufgerichtet hat. Ich habe dich nicht abgeschrieben, ich habe noch was vor mit dir, du hast noch einen Weg vor dir, Elia. Auch wenn du dir das jetzt nicht vorstellen kannst. Jetzt könnten wir natürlich dagegenhalten mit so einer Einladung oder einem Händedruck, mit einem guten Essen. Davon wird keiner von Depressionen frei oder kommt keiner aus so einem tiefen Loch wieder raus. Da braucht man schon professionelle Hilfe. Ja, aber Gott tut nicht immer nur die ganz großen Dinge in unserem Leben. Das hat er einmal getan, dort auf Golgatha am Kreuz. da hat er etwas ganz Großes getan. Da hat er alles gegeben, da hat er seinen Sohn gegeben und Jesus hat gesagt, es ist alles bezahlt, ich habe alles vollbracht, es ist nichts mehr zu erfüllen. Aber oft handelt Gott in so ganz kleinen Schritten, in Kleinigkeiten, mit ein bisschen Toastbrot und Wasser hat er den Propheten Elia auferweckt, wieder von seiner Depression. Und oft erwartet Gott auch von uns nur eine Kleinigkeit. Gott möchte, dass wir in bestimmten Situationen etwas weitergeben von seiner Liebe. Der andere braucht jetzt vielleicht nur einen Händedruck. Der braucht nur ein klein wenig Zeit. Der braucht jetzt keine Predigt und auch keine Vorhaltung. Der braucht nur ein bisschen Zuwendung. Und genau das haben wir oft nicht. Gott hat uns für all diese glaubens- und lebensmüden Menschen, die um uns herum sind, in den Gemeinden, in den Familien, an den Arbeitsplätzen nicht immer mit den ganz großen Gaben ausgerüstet, sondern er erwartet von uns oftmals nur eine Kleinigkeit. Und wir sollten dieses Kleine nicht geringschätzen, sondern weitergeben. Gottes Liebe, Gottes Erbarmen. Manchmal haben im Leben kleine Dinge eine ganz große Wirkung und helfen dem anderen wieder auf. Natürlich kommt die wirkliche, wahre Hilfe dann allein von Gott. Die wirkliche Hilfe war hier am Ende dann geschehen, als der Elia in der Höhle war und Gott fragt ihn, was machst du hier eigentlich, Elia? Elia war ja zurückgekehrt zu dem Berge Gottes, in die Gegenwart Gottes. Und er kann dann so richtig sein ganzes Leid Gott sagen. Er sagt, ich habe für den lebendigen Gott geeifert. Das heißt, ich habe alles gegeben. Ich habe mich völlig verausgabt für dich, Gott. Ich habe alles gegeben und jetzt bin ich ganz allein übrig geblieben. Und dann hat er Gottes Gegenwart erlebt und natürlich war das die Hilfe, die ihn wirklich wieder zurechtgebracht hat. Es würde unsere Zeit sprengen, wenn ich das jetzt noch weiter ausführen wollte, wie Gott ihm begegnet ist. Aber natürlich ist Elia nicht alleine durch Wasser und Brot wieder auf die Beine gekommen, sondern oder auch nicht nur durch einen Heilsschlaf oder wer weiß, was man da noch anführen möchte. Ganz wichtig aber war dort unter diesem Strauch in der Wüste, durch den Engel die erste Hilfe. Erste Hilfe ist ja oft lebensnotwendig. Und wirkliche Hilfe, wirkliche Heilung, die kommt dann von Gott, in der Gegenwart Gottes. Und natürlich hat auch der Elia zugeben müssen, ich tauge nichts, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich bin ein Versager. Ja, aber wer erwartet denn von uns, dass wir besser sind als unsere Väter? Dass wir größeren Glauben haben als die Schwester nebenan oder der Bruder nebenan? In meiner Bibel steht, Gottes Kraft ist in den Schwachen stark, in den Schwachen mächtig. Das war es, das musste der Elia noch lernen. Der hat gedacht, er müsste vielleicht besser sein als die vor ihm. Du brauchst bei Gott nicht besser sein. Er möchte dich mit seiner Kraft ausrüsten. Gott fängt hier mit dem Elia nochmal völlig neu an. Er gibt ihm neue Kraft, er gibt ihm neue Beauftragung. Und es ist scheinbar so in Gottes Reich, dass scheinbar ausgebrannte Menschen, Menschen, die die tiefsten Tiefen des Lebens erfahren haben, dass solche Menschen gewürdigt und geeignet sind, sein Reich zu bauen und sein Reich groß zu machen. Die Bibel ist voll von Geschichten von Männern und Frauen Gottes, die irgendwo und irgendwann auch versagt haben, die mutlos geworden sind, die in Sünde gefallen sind, die kleingläubig geworden sind, aber, und das ist das Entscheidende, die nicht liegen geblieben sind, sondern die wieder aufgestanden sind und weitergegangen sind. Gott kann und Gott will uns mit seiner Kraft erfüllen. Nicht unsere Rechtfertigung, aber auch nicht unser Versagen halten Gott davon ab, uns zu brauchbaren Menschen zu machen. Sondern wenn Gott uns anspricht, dann sollten wir darauf eine Antwort geben. Die Chance für unser persönliches Leben, die liegt nicht darin, wie tüchtig oder untüchtig wir sind, sondern allein in der Barmherzigkeit Gottes. Das ist die Geschichte des Elia, die auch die etwas angeht, die solche Erlebnisse gar nicht so kennen aus ihrem Leben, die anderen vielleicht nur sagen, stell dich nicht so an, du musst nur glauben, Glauben überwindet alles. Das stimmt so nicht. Es gibt Situationen, da brauchen wir ganz elementare Dinge. Da brauchen wir solch einen Engel. Da brauchen wir das Wirken Gottes in ganz spezieller Weise an unseren Herzen. Da brauchen wir ein ganz bestimmtes Wort der Ermutigung, etwas, das uns wieder auffängt, uns aufrichtet. Wir haben einen Gott, der uns auch aus der Tiefe wieder herausholen kann, der wieder lebendig machen kann, der uns wieder auf die Beine stellt. Auch in unserem Leben, wie wir uns auch fühlen mögen, wie es uns auch gehen mag, auch in unsere Müdigkeit, in unser mattes Wesen, in unsere Verzagtheit und Verzweiflung hinein, ist uns Gottes Wort gesagt, steh wieder auf, ich habe noch einen Weg mit dir, bleib hier nicht liegen. Erkennen wir ruhig auch einmal unsere Schwachheit an, akzeptieren wir unsere Grenzen. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Erkennen wir, dass Gott uns auch dann liebt und uns auch dann nachgeht, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Trauen wir es unserem Gott zu, Gott gibt keinen auf. Er schafft wieder neues Leben, er gibt neue Kraft, er stellt uns wieder auf die Beine, damit jeder Einzelne von uns etwas sein kann zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Und wenn Gott das geschafft hat, dann hat er bei uns dasselbe Wunder wirken und vollbringen können, wie er es damals durch den Engel an dem Elia getan hat. Steh auf, iss und trink, du hast noch einen Weg vor dir. Gott hat dich nicht aufgegeben. Er gibt neue Kraft und er gibt auch einen neuen Auftrag. Amen.